Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Frank Mayer.
Wenn wir bei einer Suchmaschine anfragen, dann antwortet uns künstliche Intelligenz. Und in Zukunft wird uns KI durch sehr viele Bereiche unseres Lebens steuern. Wie bedrohlich oder verlockend künstliche Intelligenz in Romanen beschrieben wird, das schauen wir uns gleich an, hier in der Lesart. Rafik Shami, das ist einer der erfolgreichsten deutschsprachigen Autoren. Auch sein neuer Roman steht wieder auf der Bestsellerliste. Die geheime Mission des Kardinals heißt das Buch. 2 Wochen nachdem es rausgekommen ist, steht es auf Platz 7 der Spiegel-Bestsellerliste. Ein Fall für unsere Rubrik aus den Listen. Wir schauen jetzt auf das Phänomen Rafik Shami mit meiner Kollegin Stefanie von Oppen. Dann sagen Sie uns doch zuerst mal, was ist das für eine Art Roman?
Also zunächst ist es ein klassischer Krimi. Die Leiche eines Kardinals aus dem Vatikan wird in einem Fass Olivenöl bei der italienischen Botschaft in Damaskus abgegeben. Und auf diesen Fall wird der syrische Kommissar Baroudi angesetzt, gemeinsam mit seinem italienischen Kollegen. Und die beiden bilden ein ziemlich klassisches Ermittlerduo. Ja, und der ermordete Kardinal sollte angeblich prüfen, ob ein muslimischer Bergheiliger mit Jesus-Eigenschaften auch für die Christen ein Heiliger sein kann. Und so geraten die Ermittler zwischen die Fronten von christlichen und muslimischen Gruppen, islamistischen Terroristen, Geheimdiensten, der Mafia, korrupten Politikern, Betrügern, die den Aberglauben der Bevölkerung ausnutzen und. Ja, und Rafik Shami hat diesen Roman vor den Beginn des Syrienkrieges verlegt und entwickelt in ihm und entwickelt ihn im Blick auf die nahende Katastrophe.
Und was meinen Sie, warum ist das ein Bestseller ist? Weil Rafik Shami schon so viele Bestseller hat? Oder woran liegt das wohl?
Naja, der Plot klingt ja schon mal total vielversprechend. Und das hat bestimmt viele dazu bewogen, diesen Roman zu kaufen. Außerdem hat Rafik Shami eine sehr große Fangemeinde. Viele lieben ihn für seinen Erzählstil, der einem den Duft von Nelken und Kardamom in die Nase zaubert und uns auch so ein bisschen in Tausend und eine Nacht verführt. Und zugleich auch immer einen Einblick gewährt in diese Gesellschaft, in diese syrische Gesellschaft, aus der er kommt, mit all ihren Abgründen. Und es ist ja alles drin. Krimi, Gesellschaftsanalyse und auch eine Liebesgeschichte. Und das scheint eine große Faszination zu haben.
Jetzt haben Sie das alles so schön neutral geschildert. Würden Sie es denn empfehlen zu lesen?
Ehrlich gesagt, nein. Das finde ich wirklich sehr schade, weil ich Rafik Shami durchaus schätze. Aber also er setzt auch seine übliche Fabulierkunst ein, aber es wirkt irgendwie sehr routiniert. Die Krimi-Handlung ist total langweilig und sehr absehbar. Also es wird überhaupt kein Spannungsbogen aufgebaut. Zum Beispiel werden die beiden Kommissare von einer Gruppe Islamisten entführt. Aber sofort stellt sich heraus, dass der Anführer kurzzeitig der Pflegesohn von Kommissar Baroudi war. Und damit sind die Ermittler frei. Und dann diese Männerfreundschaft zwischen den beiden Kommissaren, die wirkt total altbacken und immer von Kalauern getragen. Dann gehen die dauernd essen, was einem dann auch irgendwann auf die Nerven geht, weil man dann oft genug gehört hat, dass es alles ganz lecker schmeckt und ganz wunderbar ist und dass die beiden Hunger haben. Naja, und was die Beschreibung der syrischen Gesellschaft und der politischen Gemengelage am Vorabend des Krieges angeht, wirkt es so, als hätte Rafik Shami wirklich alles hineinstopfen wollen. Und damit ist der Roman in meinen Augen total überfrachtet.
Der Roman Die geheime Mission des Kardinals von Rafik Shami aus dem Hansa Verlag, 430 Seiten hat das Buch. Wie gesagt, Platz 7 der Spiegel-Bestsellerliste. Besten Dank an Stefanie von Oppen. Künstliche Intelligenz, das ist eins der Zukunftsthemen. Selbstfahrende Autos, Roboter in der Pflege, selbstlernende Systeme in der Industrie, Computerprogramme, die Krankheiten erkennen und so weiter und so fort. Da wird vieles auf uns zukommen. Vieles davon ist mit Ängsten besetzt, bis hin zu der Vorstellung, dass eine künstliche Superintelligenz die Macht übernimmt über uns Menschen. Wie wird das in der Literatur beschrieben und reflektiert, heute und in der Vergangenheit? Das schauen wir uns jetzt an im Gespräch mit meinem Kollegen Hans von Trotha, der hat sich in dieses Thema tief vertieft, habe ich den Eindruck. Ich habe in einer Zeitungsdatenbank 1746 Artikel zum Thema KI gefunden aus dem Jahr 2019. Also das Thema ist da. Wie sieht das in der Gegenwartsliteratur aus?
Ja, wenn ein Thema derart präsent ist in der Gesellschaft und in den Medien, dann findet es sich natürlich auch in der Literatur wieder. In diesem Frühjahr gleich zweimal in deutschen Verlagen in Reinform, nämlich als Hauptthema eines Buchs, was dann doch eher selten ist. Und zwei Bücher sind mir da eben aufgefallen. Ian McEwans neuer Roman, Maschinen wie ich heißt er, und ein Roman der Französin Marie Darrieussecq, Unser Leben in den Wäldern. Zwei Romane, die wirklich das Thema künstliche Intelligenz in den Mittelpunkt eines Romans rücken. Das ist dann wirklich ein Zeichen dafür, dass das Thema ganz weit vorne ist.
Wobei das bei dem Roman von Marie Darrieussecq, Sack, Unser Leben in den Wäldern, klingt jetzt ja überhaupt nicht nach einer technisierten Welt und KI. Wie kommt da die KI ins Spiel?
Damit spielt der Titel natürlich. Es ist so, dass die Dystopie, die da beschrieben wird, leicht in die Zukunft verlegt, so groß ist, dass die Maschinen die totale Kontrolle über die Menschen übernommen haben. Und die einzige Möglichkeit, sich dem zu entziehen, ist, in die Wälder zu gehen, weil da können sie eigentlich komplett überwachen. Das ist natürlich eine Metapher, aber es ist auch wörtlich zu nehmen, denn Metapher ist ein wichtiges Mittel, die Roboter auszutricksen, denn Roboter können keine Metaphern. Ganz wichtiges Motiv aller KI-Literatur, es werden auch immer die Defizite unterstrichen. Das ist so ein bisschen ein Rettungsring, der in dieser Literatur immer eine Rolle spielt. Also Unser Leben in den Wäldern ist eine Flucht vor den Robotern, die uns überwachen wollen. Das heißt, wir werden zu Flüchtlingen, weil die KI uns aus unserem Leben vertreibt.
Und bei dem anderen Beispiel, das Sie angesprochen haben, Ian McEwan, Maschinen wie ich, klingt ja, wenn ich mal weiter einen Titel ausdeute, als ob man sich selbst in der Maschine spiegelt.
Da geht es darum, eine schöne Liebesgeschichte beginnt aber dummerweise als Ménage à trois, weil der einsame Held gerade nicht damit gerechnet hat, dass das klappt und sein Erbe dafür auf den Kopf gehauen hat, einen Androiden zu kaufen. Also gegen seine Einsamkeit einen künstlichen Menschen, weil er denkt, der macht mir keinen Ärger. Jetzt sind die zu dritt. Adam heißt der natürlich, es gibt auch eine weibliche Variante, die heißt Eva. Da geht es tatsächlich darum, wie weit kann der Mensch einen Menschen künstlich schaffen? Was kann der können, was kann der nicht können? Wo sind da seine Defizite? Und da ist das ganz große Problem, die Moral. Wie kann eine Maschine moralisch argumentieren und kann sie die Komplexität moralischer Entscheidungen nachvollziehen?
Es gibt ja, wir haben gestern in der Redaktion über das Thema geredet und mal so zwei Großtendenzen ausgemacht, was dieses Thema angeht. So die alarmistische sozusagen, die eher die Bedrohung durch künstliche Intelligenz in den Blick nimmt und eine andere, die diese Möglichkeit, wir haben eine andere Intelligenz, die uns gegenübertritt, eher nutzt, um so einen Spiegel für uns zu erschaffen und zu fragen, was ist eigentlich das Menschliche in uns oder auch das Unmenschliche vielleicht. Wo würden Sie denn bei diesen Großtendenzen diese beiden Bücher einsortieren?
Na, ich glaube, das sind die beiden Grundfragen, die das Thema, seit es in der Welt ist, was schon erstaunlich lang ist. Das sind die beiden Grundfragen, die Grundhoffnungen und die Grundängste und die Grunderfahrungen, die wir damit machen. Und tatsächlich sind die ja wirklich ziemlich klar in diese beiden Positionen auch einzuordnen. Darrieussecq, die eben die außer Kontrollen geratenen Maschinen, die uns zum Beispiel auch dazu bringen, dass wir nur noch mit Bleistift und Papier schreiben können, um nicht überwacht werden zu können, also ganz zurück. Und Ian McEwan, der mit sehr viel Menschenliebe und es ist ein sehr humanes Buch, sagt, ja, wir kommen da sehr weit in der Schaffung eines Menschen, aber dann stehen sich Mensch und Mensch, Maschinen wie ich und Menschen wie du einander gegenüber. Das ist ein spannendes Experiment, genau diese andere Positionen durchzudeklinieren.
Jetzt haben Sie gegraben in der Geschichte der Literatur, wo taucht dieses Thema schon früher auf? Und wenn wir mal erstmal ein kleines Stück zurückgehen, so die 80er Jahre, da schien es auch eine Welle gegeben zu haben, Thema künstliche Intelligenz, zum Beispiel bei dem polnischen Autor Stanisław Lem. Da gibt es den Text Also sprach der Golem oder der US-Amerikaner William Gibson, Neuromancer, ein Roman. Wie haben die denn auf künstliche Intelligenz geschaut?
Ja, das ist tatsächlich auffällig, dass dieses Thema in Wellen kommt. Und das kann ja nicht damit zu tun haben, dass die KI-Entwicklung Wellen hat oder dass wir die wahrnehmen würden. Ich habe mir überlegt, ich glaube, dass dieses Thema sehr stark wird in Zeiten, in denen eine Gesellschaft sich unsicher fühlt, in denen sie nicht in ihrer Gegenwart verankert ist, sondern in eine Zukunft blickt, vor der sie Angst hat. Und das war in den 80er Jahren so, das ist heute so. Und in den 90er Jahren und zur Jahrhundertwende hatten wir vielleicht tatsächlich andere Themen und andere Ängste und andere Fragen. Das ist vielleicht der Grund, warum es eben in den frühen und mittleren 80er Jahren dieses Thema groß wurde. Damals war es auch wirklich neu. Golem 14 heißt das Buch eigentlich, ist eine Mischform, die man sich heute, glaube ich, gar nicht mehr trauen würde, zwischen philosophischem Traktat und Roman. Es sind Vorlesungen, die eine künstliche, also eine zum Menschen entwickelte Maschine hält, also eine Maschine, die die Intelligenzschwelle überschritten hat, die also ein Bewusstsein, eine Vernunft entwickelt und die hält uns Vorträge, also zum Beispiel zur Frage, ist der Mensch wirklich die Krone der Schöpfung und rechnet uns vor, dass eigentlich Algen besser konstruiert sind als Menschen, also dass man die Frage ganz anders stellen kann. Also eine ganz spannende philosophische Annäherung. Während New Romancer von William Gibson, eine Romantrilogie, tatsächlich der Beginn des Cyberpunk in der Literatur ist, da wird eine dystopische Welt literarisch entworfen, da werden auch Begriffe dafür erfunden. Cyberspace ist eine Erfindung von Gibson, Matrix, was ja dann später auch ein Film wird. Alles Begriffe, die heute in unserem Alltag sind, erfindet er und dazu eine Welt, in der zwei künstliche Intelligenzen sich gegeneinander zu bekämpfen, um eine höhere künstliche Intelligenz zu schaffen.
Jetzt haben Sie noch tiefer gebohrt und mal geschaut, wo hat das denn alles angefangen, diese Vorstellung von künstlichen Intelligenzen, künstlichen Menschen? Frankenstein fällt einem zum Beispiel ein. Genau. Steht das am Anfang?
Also es geht doch weiter zurück, natürlich der Prometheus-Mythos oder der Golem-Mythos, der bis ins frühe Mittelalter geht. Also diese Idee, dass Menschen schaffbar sind, die ist alt. Aber tatsächlich, ich würde auch sagen, mit Frankenstein kommt dieses technische Element in die Literatur. Also dass es wirklich technisch möglich ist, eine Maschine zu schaffen, die wir für einen Menschen halten. Und eine Generation, also Frankenstein ist ja 1818 von Mary Shelley geschrieben. Eine Generation später, 1872, erscheint ein Roman von Samuel Butler mit dem Titel Earom. Und da geht es wirklich schon, das ist wirklich ganz erstaunlich, genau um die Fragen der künstlichen Intelligenz, die uns heute noch beschäftigen.
Wie denn? Von Computern hat er wahrscheinlich oder doch schon gesprochen?
Nein, von Computern hat er nicht gesprochen, aber wir befinden uns in der Hochphase der Industrialisierung und das war eine Zeit, in der die Maschinen sehr viel in den Alltag der Menschen eingegriffen haben, also im viktorianischen England. Das ist ein sehr englischer Roman. Und er beschreibt ein Volk hinter einem Berg, also ein Schäfer guckt immer auf ein Gebirge und irgendwann sagt er sich, irgendwas muss ja dahinter sein, geht dahinter und landet in einer völlig anderen Welt. Grundkonstellation für eine Satire auf das viktorianische England. Und das Erste, was passiert ist, man nimmt ihm die Uhr weg, die er hat. Denn dieses Volk, was da lebt, hat Angst vor allen Maschinen, weil sie sagen, wenn wir die Maschinen nicht eindämmen, dann übernehmen die irgendwann die Kontrolle über uns. Die Grundfrage der KI. Und dann werden alle Aspekte dieser Gesellschaft durchdekliniert und es gibt tatsächlich ein Kapitel, da geht es um die Frage, wie gehen wir mit Maschinen um? Und da drin sind Fragestellungen, das hat mich wirklich umgehauen. Also ich kannte dieses Buch nicht, muss ich gestehen. Da geht es um die Überlegenheit der Maschine über den Menschen. Da geht zum Beispiel in Fragen der Präzision, ganz klar. Da geht es aber auch darum, dass es Maschinen gibt, die nur von Maschinen hergestellt werden können. Da geht es darum, füttern wir eigentlich Maschinen oder füttern die uns? Und das Argument ist, schalte alle Maschinen ab und wir sind in 6 Wochen tot. Damals schon. Und es geht um ein ganz wichtiges Element, was heute auch eine große Rolle spielt, die Geschwindigkeit der Entwicklung. Und da wird eben gesagt, die Evolution hat Millionen Jahre gebraucht, um den Menschen so hervorzubringen, wie er jetzt ist. Und die Maschinen reproduzieren sich quasi im Stundentakt. Das ist schon faszinierend, dass das 1871 alles schon da war. Es gilt so als die Keimzelle der KI-Literatur, dieses Buch.
Und wenn wir nochmal einen Sprung zurück machen in die Gegenwart zur heutigen KI-Literatur, was ja heute wirklich neu ist in unserer Gesellschaft einfach, dass KI so massenhaft angewendet wird und dass wir ja wissen, dass KI unser Leben in Zukunft noch viel, viel stärker bestimmen wird. Ist das denn schon tatsächlich auf dem Horizont der Autorinnen und Autoren aufgetaucht?
Das ist wirklich sehr, sehr spannend. Was tatsächlich nicht so häufig ist und deswegen die beiden Eingangstitel genannt, ist, dass es in Reinform thematisiert wird. Das ist ein Zeichen, dass es uns gerade wirklich quasi überkommt. Meistens findet KI in der Gegenwartsliteratur ja in den Alltag eingebettet statt, also in der Küche und in der Raumfahrt und im Auto. Und wenn es tatsächlich um die Bedrohung durch KI geht und um das Schaffen von Menschen, also diese beiden Grundthemen, dann ist eines auffällig, dass diese Romane fast immer aus der Gegenwart rausverlagert werden von den Autoren. Entweder in die Vergangenheit, wie bei Ian McEwan, der lässt sein Buch in einem fiktiven Jahr 1984 spielen, oder wie bei Darius Seck, so leicht in die Zukunft. Also das ist nicht heute, sondern leicht in der Zukunft. Das ist so ein bisschen Feigheit von dem Feind, finde ich, weil die Verlagerung in eine Zeit natürlich der Erzählerin und dem Erzähler immer die Freiheit lässt, alles zu erfinden. Hintergrund ist aber wahrscheinlich, dass wir über den Stand der KI in unserer Gegenwart viel zu wenig wissen und es sich so schnell entwickelt, dass das, was wir heute besprechen, dann, wenn ein Buch lektoriert, gedruckt, vertrieben und von uns gelesen ist, wahrscheinlich schon nicht mehr aktuell ist. Und das ist der Grund, ist, warum Literatur gar nicht anders kann, als das zeitlich verlagert zu besprechen. Aber vor allem müssten wir eigentlich die gesamte Produktion anschauen, wie präsent KI in den Romanen ist, die KI gar nicht zum Thema haben.
Künstliche Intelligenz in der Literatur, für uns angeschaut von Hans von Trotter. Ich danke Ihnen sehr.
Deutschlandfunk Kultur. Literaturtipps.
Eigentlich wollte sie gar nichts schreiben zu der MeToo-Debatte um sexuelle Belästigung und Übergriffe. Dann konnte Caroline Ehmke angesichts verschiedener öffentlicher Äußerungen nicht mehr an sich halten. Entstanden ist ihr aktuelles Buch Ja heißt Ja und.
Bei vielen dieser MeToo-Diskussionen, bei den Fragen von sexueller Belästigung und Sexismus geht es sehr, sehr oft um Verdinglichung. Es geht darum, angeschaut zu werden. Es geht darum, dass Grenzen von Intimität nicht respektiert werden.
Warum das Verhältnis von Sexualität und Wahrheit immer noch so kompliziert ist und wieso öffentliche Diskussionen zunehmend durch ein Freund-Feind-Schema gekennzeichnet sind, darum geht es heute Abend, wenn die Philosophin und Publizistin Caroline Ehmke zu Gast ist im Philosophischen Café im Literaturhaus Hamburg. Er ist grimmig, asketisch und nicht unbedingt sympathisch. Trotzdem ist Batman unbestritten einer der populärsten Superhelden überhaupt.
Sag, um was es geht.
Zum 80. Geburtstag des Fledermausmanns widmet ihm das Amerika-Haus in München eine Ausstellung. Bob Kane war erst 22 Jahre alt, als er im Mai 1939 das erste Batman-Abenteuer für Detective Comics zeichnete. Seine Inspiration? Ein bisschen Zorro, eine Prise d'Artagnan, natürlich Sherlock Holmes. Immerhin sollte der dunkle Ritter der realistischere Held werden, der nicht mit Superkräften punktet, sondern mit Intelligenz, hartem Training und einem milliardenschweren Konto.
Alarmstufe 1, hier spricht Batman. Warnung an alle Neugierigen mit empfindlichen Nerven.
Catwoman, Joker, Batmobile. Die Ausstellung 80 Jahre Batman zeigt Originalzeichnungen aus dem Kosmos von Gotham City. Noch bis Ende September im Amerika-Haus in München.
Good afternoon, ladies and gentlemen, and welcome to Emma by Jane Austen.
Jane Austens Emma, zusammengefasst in 10,5 Minuten, gespielt mit Playmobil-Figuren.
Mit dabei sind Emma Woodhouse. Anfang 20, hübsch, klug, reich und schon nett, weiß aber auch gerne mal alles besser.
Der Literaturwissenschaftler Michael Sommer spielt Klassiker der Weltliteratur mit seinem Figurenensemble nach, zu sehen auf YouTube.
Romeo sieht Julia und sagt so, boah, was sind das für eine, da brennt ja meine Fackel gleich viel heller.
Shakespeare, Nietzsche, Rowling. Jede Woche kommt ein neues Filmchen dazu. Mehr als 250 literarische Klassiker sind mittlerweile auf dem YouTube-Kanal Sommers Weltliteratur to go zu sehen. Kein Clip dauert länger als 15 Minuten.
Literatur ist schön, aber für den Hausgebrauch viel zu lang.
Sommers Weltliteratur to go. Ausgezeichnet mit dem Grimme Online Award. Zu sehen auf YouTube.
Das waren die Literaturtipps von Julia Eickmann.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Der Rausch der Jahre, als Paris die Moderne erfand, so heißt ein neues Buch, über das wir hier reden wollen. Die Literaturwissenschaftlerin Walburga Hülk hat das Buch geschrieben und die Kritikerin Katharina Teutsch ist jetzt hier bei uns im Studio. Was ist das denn für ein Rausch in dem Buchtitel? Wer war da? Wovon berauscht in Paris?
Ja, Walburga Hülk beschreibt die Atmosphäre im zweiten französischen Kaiserreich. Napoleons Neffe Louis-Napoleon Bonaparte hatte sich 1851 an die Macht geputscht und sich dann ein Jahr danach zum Kaiser küren lassen. Und das war für viele Intellektuelle, insbesondere für den damals schon ziemlich berühmten Victor Hugo, eine absolute Enttäuschung, zumal Napoleon III, wie er sich dann nannte, eigentlich als Republikaner angefangen hatte, der sogar früh sozialistische und sozialreformerische Ideen im Kopf hatte. Mit seiner Krönung jedenfalls beginnt dann in Frankreich eine Phase des Retro-Chic. Einerseits die totale Rückwärtsgewandtheit der herrschenden Klasse, andererseits befand sich Paris im hemmungslosen Konsum- und Fortschrittsrausch.
Das ist der Rausch, der Konsum- und Fortschrittsrausch, der dann in Paris ausbricht. Und wie hat sich dadurch Frankreich und gerade Paris verändert in diesen Jahren?
Also der Präfekt Haussmann lässt im kaiserlichen Auftrag dann ab den 1860er Jahren das alte Paris bekanntermaßen abreißen und baut die großen Boulevards, viele Bahnhöfe, die wir heute kennen und schätzen. Der Gare du Nord zum Beispiel sind auch entstanden in dieser Zeit. Es gab zwei große Weltausstellungen, 55 und 67 in diesen Jahren, und einen Massentourismus dazu. Also mehr als 20.000 Aussteller erfährt man aus diesen Buchen, über 5 Millionen Besucher in einer Stadt, die damals um die 1 Million Einwohner hatte. Und an den Geschäften hingen Schilder, auf denen stand Only English Spoken. Dann gab es die großen Eisenbahngesellschaften, die wurden zum großen Konjunkturfaktor des Landes. Und die Leute hatten Angst vor der Geschwindigkeit, so wie heute viele Leute Angst vor Multitasking und Smartphones haben. Dann beginnt unter der Regentschaft von Napoleon III auch das Zeitalter der Börsenspekulation und des Konsums, aber auch der Arbeiterklasse. Und zuletzt, das ist vielleicht noch ganz wichtig zu erwähnen, außerhalb Frankreichs nahm das koloniale Wettrüsten seinen Lauf. Also man könnte vielleicht die These des Buches von Walburga Hülk folgendermaßen zusammenfassen: viel neuer Wein in alten Schläuchen.
Und jetzt haben Sie interessanterweise erzählt vom Stadtumbau, von den Weltausstellungen, von der Politik. Die Walburga Hülk ist ja Professorin für romanische Literatur, und ich hätte eigentlich viel mehr Literatur erwartet. Schreibt sie denn darüber auch?
Ja, sie schreibt sehr viel über Autoren. Das ist sozusagen immer so die Bottomline. Also sie bezieht sich ganz stark auf die Brüder Goncourt, die ein literarisches Journal geschrieben haben. Die waren literarisch nicht so erfolgreich, aber dieses Journal ist jetzt sozusagen die Grundlage für ganz, ganz viel Gossip, Literaturgespräch, wovon sozusagen wir heute literatursoziologisch ganz stark zehren können. Und den Autoren dieser Epoche ging es ganz unterschiedlich. Hugo war ja offener Regime Kritiker und kommentierte damit das Second Empire aus dem Exil heraus. Flaubert wiederum hatte einen riesigen Immoralismus Prozess an der Backe, also einen Zensurprozess wegen seiner zickigen Madame Bovary. Er hat es dann aber komischerweise trotzdem geschafft, sich in die höchsten kaiserlichen Zirkel hochzuarbeiten und zu so einem Literaturstar des Zweiten Kaiserreichs zu werden. Dann gab es aber auch Typen wie Baudelaire, den Hülk den ersten Stadtneurotiker nennt, oder eben, wie schon erwähnt, die ziemlich erfolglosen Brüder Goncourt, nach denen aber heute immerhin einer der wichtigsten oder der wichtigste französische Literaturpreis benannt sind.
Und wenn sie da so ein breites Spektrum aufmacht, Walburga Hülk, schaut sie auch auf die andere Seite, auf die Verlierer dieser Modernisierung?
Ja, es gab ja jede Menge Modernisierungsverlierer unter Napoleon III, und der erste moderne Schriftsteller, der darüber geschrieben hat, das war Charles Baudelaire. Und er selbst gehörte ja zum poetischen Prekariat. Das ist ein Ausdruck, den Walburga Hülk benutzt und der eigentlich ganz gut passt zu dem, was Baudelaire damals ausmachte. Der hat sich ja die Syphilis eingefangen und war eigentlich zu Lebzeiten ziemlich erfolglos. Er hatte auch einen großen Zensurprozess an der Backe, der aber anders als bei Flaubert ihn sozusagen seine Literatur und seine Berühmtheit nicht sehr förderlich war. Und er schrieb eben über prekäre Existenzen, über Trinker, Huren, Gauner, Lumpensammler. Das war damals ganz neu und wurde eben als skandalös und sehr sittenwidrig empfunden. Und woran Walburga Hülk auch in ihrem Buch erinnert, ganz viele Pariser haben ja zur Zeit des Umbaus der Stadt ihr Zuhause verloren. Und man erfährt zum Beispiel in diesem Buch, dass die Mieten damals explodierten. Und dann denkt man sofort, Mensch, das ist ja wie heute, die hatten ja die gleichen Probleme wie wir. Also Fortschritt, das hat Baudelaire damals geschrieben, das sei die Abnahme der Seele und die Zunahme der Materie. Und später kommt dann eben noch Émile Zola, der war so ein Nachzügler, ein bisschen jünger als die anderen Autoren, mit seinem berühmten Bergarbeiterroman Germain. Und George Sand, die hat dann auch einen wichtigen Roman geschrieben, Ville Noire. Also da geht es auch eben um das Arbeitermilieu.
Das klingt ja alles sehr interessant. Noch eine Frage zum Stil. Wenn so ein Buch gleich den Rausch im Titel trägt, hier der Rausch der Jahre, wünscht man sich ja vielleicht auch was Rauschhaftes in der Darstellung. Wie sieht es damit aus?
Also dieses Buch erzeugt tatsächlich beim Lesen das, wovon es handelt, nämlich einen kleinen Rausch. Es gibt jede Menge Abenteuerforschung und jede Menge Kolportage auch, dank dieses Tagebuchs der Goncourt-Brüder, worauf sich Walburga Hülk immer wieder stützt. Ein Kapitel heißt witzigerweise auch Stress and the City. Also sie versteht es auch, alten Stoff sozusagen auf irgendwie eine ansprechende Art und Weise in die Gegenwart zu holen und damit zu aktualisieren. Und über die Brüder Goncourt schreibt Walburga Hülk mal: Im September 1860, als die Theatersaison eröffnet wurde und die literarischen Neuerscheinungen anstanden, kehrten die Goncourt-Brüder Paris den Rücken zu und reisten 4 Wochen lang nach Deutschland mit einem Abstecher nach Wien. Da ihr Rollschwanzäffchen Coccoli sich aus dem 4. Stock in den Tod gestürzt und Jules versehentlich die Katze erschossen hatte, brauchten sie keinen Tiersitter mehr. Also, das macht auch riesigen Spaß, dieses Buch zu lesen.
Das Buch Der Rausch der Jahre, als Paris die Moderne erfand, von Walburga Hoeg im Verlag Hoffmann und Campe, ist das erschienen mit gut 400 Seiten. Besten Dank an Katharina Teutsch. Die Band Slater Kinney, die hat 1994 in den USA losgelegt mit Rock und Punk und Hardcore, mit viel Politik und Gender-Theorie in ihren Texten. Slater Kinney wurde eine der Bands der Riot Girl-Bewegung. Der legendäre amerikanische Pop-Theoretiker Grail Marcus hat sie 2001 als beste Rockband der USA geadelt. Und sie ist in die Literatur eingegangen. Thomas Meinecke, der Autor, hat Slater Kinney in seinem Roman Tomboy verewigt. Morgen wird ihre neue 9. Platte erscheinen, The Center Won't Hold, und Florian Werner hat für uns den Titelsong gelesen.
Ich brauche etwas Schönes, um meine Schmerzen zu lindern. Ich brauche etwas Hässliches, das mich in meine Schranken weist. Der neue Song The Center Won't Hold der Gruppe Slater Kinney beginnt unsicher, musikalisch und textlich tastend, suchend, mit einer Litanei des Mangels. Erst Schönes und Hässliches, dann kann die Sängerin sich nicht zwischen Heiligem und Schmutzigem entscheiden. Die traditionellen Dichotomien, so scheint es, sind aufgehoben. Es gibt kein Zentrum mehr, das die Norm markiert, wie der Refrain nicht müde wird zu betonen. Es handelt sich hier um ein leicht abgewandeltes Zitat des irischen Dichters William Butler Yeats. In seinem Gedicht »Das zweite Kommen«, vor genau 100 Jahren im Nachklang des Ersten Weltkriegs verfasst, beschrieb der Lyriker eine Welt, die aus den Fugen geraten ist, in der der Greifvogel den Ruf seines Falkners nicht mehr hören kann, in der es eben kein verbindliches Zentrum mehr gibt. Alles zerfällt, die Mitte hält nicht mehr, wie es in der Übertragung von Walter Auer heißt.
»Things fall apart, the center cannot hold, mere anarchy is loosed upon the world.«
In der anglophonen Welt gehört The Second Coming zu den am häufigsten zitierten und popkulturell weiterverarbeiteten Gedichten. So wurde es etwa 1991 von der Singer-Songwriterin Joni Mitchell vertont, wobei die Sängerin es sich nicht nehmen ließ, den Text des Literaturnobelpreisträgers an einigen Stellen zu verbessern.
Things fall apart. The center cannot hold.
Eine wahre Renaissance erlebt das Gedicht aber erst seit ein paar Jahren. Genauer gesagt, seit der Kandidatur von Donald Trump und der britischen Brexit-Krise. Allein 2016 wurde das Gedicht von politischen Kommentatoren häufiger zitiert als in den 30 Jahren zuvor. Nun also Slater Kinney. Ihr Text bleibt, im Gegensatz zu etlichen anderen Songs der Gruppe, in der Sphäre des Persönlichen, beinahe privatistischen. Ich brauche einen neuen Spiegel. Ich kann mein Gesicht nicht mehr sehen. Und doch, bei einer theoretisch so informierten Gruppe wie Slater Kinney fällt es schwer, den Text nicht auch politisch zu lesen. Allerdings nicht als Klage über den Verlust des Zentrums, sondern als freudig militanten Abgesang darauf. Schließlich ist das Zentrum in der poststrukturalistischen, postfeministischen Theoriebildung genau das, was dekonstruiert werden soll. Der Logos, der Phallus oder, in einer berühmten Formel der Psychoanalytikerin Luce Irigaray, der Phallogozentrismus. weg also mit dem Zentrum. Was tritt aber an seine Stelle? Fürs Erste Gitarre, Bass, Schlagzeug. Vier Akkorde und ein wahrhaft umwerfender Refrain, der auch einen vermeintlich in sich ruhenden Hörer ziemlich dezentriert zurücklassen dürfte.
The Center Won't Hold, der Titelsong der neuen Platte von Slater Kinney. Was Dichterinnen und Dichter umtreibt in diesen Tagen, zum Beispiel wenn sie im Freibad Gespräche mithören, das hören Sie in unserem lyrischen Tageskommentar Mehr Demokratiewagen von Nora Bosson.
Mehr Demokratiewagen. An einer S-Bahn-Brücke nahe Plötzensee, aufs Grau der Stufen hingesprüht, wählt nicht und auch nicht die Wahl zu haben unterhalb von Himmelsfarben, die heute wieder Trauer tragen, zählt nicht und allenfalls so viel wie tote Raben. Und bitteschön, so ein Rabe, also tot dazu, ist der die Antwort, was man ist und wo man bleibt? Hier drüben gestern oder ganz woanders? Was wer ist und wer wir sind? Wir sind das Volk? Wir sind das deutsche Wesen? Wir sind noch immer zum Genesen? Wir sind das Supersuprimat? Dann lies halt mal die Anleitung. Ich hab das nicht gekauft. Jetzt halt doch fest hier. Mir wäre der See auch so genug. So schwer, mein Gott, ist das doch nicht. Wir sind Artikel 18. Wir sind der Himmel über Eisenhüttenstadt. Wir sind die Ausfahrt Kohlenfeld. Wir sind der Sand am Plötzensee. Wir sind die Flecken auf dem Strandhandtuch. Und alles voller Flecken. Jetzt halt doch die Dose, runder Mensch. Welche was? Na, die von der Buletten, mein Gott. Lass Gott daraus. Ich sag ja nur. Wir sind an einer Brücke nahe Plötzensee. Nur eben hier, nicht grad besonders. Unter uns und in der Welt. Und flüchtig wie der ganze Rest.
Ein lyrischer Tageskommentar in unserem Lyrik-Sommer hier im Deutschlandfunk Kultur.
Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Frank Mayer.